Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3. Heute geht es um ein San Francisco Sourdough Bread, aber nicht aus Weizen, wie sich das eigentlich gehört, sondern aus Dinkel. Und das hat vor der Tobi, mit dem ich die ersten Folgen ja schon auch besprochen habe.
Genau. Moin. Hallo.
Hallo. Moin.
Ja, richtig. Ich bin großer Fan vom San Francisco Sourdough Bread. Ein Grund dafür ist, dass ich beruflich ab und zu nach San Francisco fliegen darf, muss. Im Moment nicht so, aber dann ja nach Corona vielleicht wieder. Und weil ich halt Brot mag und die San Francisco-Einwohner auch alle sehr stolz sind auf ihr Brot und es da eben auch diese großen Bäckereien gibt. Also gleich an Fisherman's Wharf ist ja Boudin, eine ziemlich große, bekannte Bäckerei. Habe ich mal meine Kollegen gefragt, was ist denn das leckerste San Francisco Sourdough Bread? Und dann gab es halt verschiedene Tipps, wo man da hingehen sollte. Übrigens nicht unbedingt Boudin.
Das habe ich auch schon gehört, ja.
Und der beste Tipp war tatsächlich Tartine. Das ist so eine relativ kleine Bäckerei und da ist echt immer eine ewig lange Schlange draußen. Und da steht man dann halt 3/4 Stunde an, um sein Brot zu kaufen. Aber es lohnt sich. Es ist wirklich, wirklich lecker. Ne? Die haben halt dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist halt besonders fluffig, besonders knusprig. Es hat so eine ganz, also sehr grobporig. Es werden auch immer ganz dicke Scheiben geschnitten dann. Ne? Also man kann sich da das ganze Brot kaufen, man kann sich aber auch ein Sandwich kaufen und ganz dicke Scheiben und lecker belegt und so. Und das hat so eine besondere, also die Krume wirkt halt so glasiert. Das ist also, da ist ja, halt nichts stumpf, nichts irgendwie blass, sondern das glänzt halt alles irgendwie.
Ja, das ist der hohe Wasseranteil, das ist ein Punkt. Ich war, um das noch beizusteuern, auch bei Tartine, aber nicht in San Francisco, sondern in Seoul, in Korea. Die haben da quasi eine Außenstation aufgemacht, direkt neben einem befreundeten Bäcker von mir, der darunter ein bisschen zu leiden hatte. Ich war dann auch da drin und wollte eigentlich mal eine Scheibe kaufen, aber das war so teuer, dass ich mir das abgeschminkt habe. Ich habe mir das Brot angeschaut und es sah so aus, wie man es überall sieht und auch in seinem Buch, also in Chet Robertsons Buch, der diese Tartine Bakery gegründet hat, ist ja auch das Rezept beschrieben. Da gibt es schon ganz tolle Brote, aber ich wollte es nicht bezahlen.
Krass. Ja, also billig war das da auch nicht, aber weiß ich, das Baguette hat irgendwie $5 gekostet oder so.
Das war in Seoul auch so. Aber ich glaube, das kleine Brot, das sind ja keine großen Laibe, also vom Gewicht her, war bei $13 oder sowas. Oh. Also es war, war schon heftig.
Es gab noch ein paar andere Bäckereien, die ich ausprobiert habe in San Francisco, aber ja, Tartine, genau. Deswegen habe ich von denen auch mir mal das Buch auf den Wunschzettel geklickt und auch bekommen. Vorher schon hatte ich das Buch von dir, das Brotbackbuch Nummer 4. Da hast du ja auch ein San Francisco Sourdough Rezept drin. Und das war übrigens auch einer der Kaufgründe, warum ich das Buch gekauft habe. Darüber hinaus ist es natürlich auch sonst ein sehr, sehr schönes Buch. Aber ja, das war so der Anlass. Genau. Und jetzt brauche ich Hilfe von dir, weil mein San Francisco Sourdough Bread nicht so gelingt, wie ich mir das gerne vorstelle.
Aber du bäckst ja mit Dinkel. Das ist schon der große Haken.
Genau.
In der Geschichte. Das Rezept, was ich in dem Buch habe, das ist ja sozusagen Compilation aus verschiedenen Rezepten, die meine Bekannte in Vermont zusammengesammelt hat, von ganz vielen Bäckern, auch von Chet Robertson. Die hat bei ihm auch mitgebacken, also auch bei ihm mitgelernt. Und insofern passt das Rezept erstmal ganz gut. Jetzt ist die Frage, wie baut man es auf Dinkel um?
Ja.
Ich selber habe das noch gar nicht probiert, aber ich kann ja sozusagen aus der Theorie ein paar Dinge nennen, die du ausprobieren kannst.
Das ist super. Vorher aber habe ich noch mal was mitgebracht. Und zwar habe ich bei meinem Müller angerufen. Ich kaufe mein Mehl irgendwie meistens bei der Biomühle Eiling. Die haben einen ganz guten Webshop. Und da habe ich mir mal von dem Thorsten Müller, das ist da der heißt nicht Thorsten Müller, der heißt Thorsten Eiling und ist Müller, habe ich mir erklären lassen, was das für eine Mühle ist und was die für ein Dinkelmehl haben, weil ich da eben auch eine besondere Sorte Dinkel immer bestelle. Und das habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und spiele ich jetzt hier mal rein. So, und über die Mehlsorten, mit denen ich mein San Francisco Sourdough Bread backen will, spreche ich jetzt mit Thorsten Eiling von der Biomühle Eiling. Hallo Thorsten.
Ja, hallo Tobias.
Moin Moin. Genau, bei euch kaufe ich immer mein Mehl. Ich bin irgendwie auf euch gestoßen, als ich mal im Internet nach Biomühle Online-Shop gegoogelt habe und da wart ihr irgendwie recht vorne mit dabei. Ich weiß aber gar nicht so viel über die Mühle. Seit wann gibt es die Mühle? Seit wann gibt es den Online-Shop? Und was macht ihr da so? Erzähl mal.
Also die Familientradition, wenn man so sieht, die gibt es seit 450 Jahren. Also an dem Standort hier in Sichtigvor sind wir jetzt mit dem Biobetrieb seit etwas über 10 Jahren, den aber mein Vater vorher auch schon als Mühlenbetrieb geführt hat. Und ich mache das zusammen mit meinem Bruder und meinem Vater. Die Mühle und den Online-Shop, den wir seit 1,5 Jahren im Betrieb haben, den macht meine Schwägerin Christina und zusammen mit meiner Frau und ja, noch ein paar anderen Damen, die kümmern sich um die Pakete und das Ganze abfüllen.
Und den Versand, ja super. Also seit 10 Jahren seid ihr im Biobetrieb sozusagen, aber die Mühle Eiling hat schon richtig viel Tradition.
Ganz genau, Opa, Uropa und ja, man sagt immer so schön, es liegt uns in den Genen, mag auch so sein, aber mal gucken, was die nächste Generation macht.
Ja, genau, darüber reden wir dann in 20 Jahren wahrscheinlich.
Genau, ja, also zur Mühle kurz, also wie gesagt, wir machen 100% Bio, sich verschiedene Sorten, Roggen, Weizen, Dinkel, Kamut, Einkorn, Lichtkorn, Roggen, also hauptsächlich also Mahlgetreide für Bäcker und für die Endkunden, also die zu Hause backen und ja, darauf, und wir haben uns besonders auf sehr, sehr hohe Qualitäten halt spezialisiert, weil so klein sind, können wir das auch machen. Also Industriebetriebe, die jetzt große Mengen machen würden, die können das in der Art und Weise auch nicht machen.
Mhm. Ja, ich habe ja auch schon öfter bei euch bestellt und bin ziemlich glücklich mit den Qualitäten. Ich habe immer das Roggenvollkornmehl für meine Roggenbrote. In letzter Zeit habe ich aber mehr mit Dinkel gebacken, weil ich öfter halt in San Francisco bin und dieses San Francisco Sourdough Bread, insbesondere von Tartine, das hat es mir halt echt angetan. Das ist halt ein Weizenbrot. Also wenn man in das Tartine-Backbuch reinkommt, steht da gar nicht von welcher Sorte Getreide das gemacht wird, sondern da steht immer nur Flour und irgendwie All-Purpose-Flour. Und also die Amis, die kennen das, glaube ich, nicht so gut, mit Dinkel zu backen. Also es ist denen durchaus bekannt, dass es Dinkel gibt. Heißt das Spelt auf Englisch. Aber ich glaube nicht, dass da so viele Leute dann ein San Francisco Sourdough Bread mit Dinkel backen. So, das ist jetzt aber mein Ziel, weil ich irgendwie glaube, dass Dinkel besser ist als Weizen. Ich weiß aber gar nicht genau, warum. Ist das bei euch eigentlich auch so, dass die Weizensorten anders gezüchtet, einen anderen Stamm haben als das Dinkel? Weil eigentlich ist ja beides Weizen, oder?
Ja, man sagt so, der Dinkel ist ja quasi so die Urform, sagt man ja davon. Also Weizen ist ja hochgezüchtet. Das gibt natürlich natürliche Züchtungen, die eigentlich hauptsächlich gemacht wurden. Na klar, heutzutage gibt es auch die Gentechnik, die dann natürlich auch nochmal was macht. Aber man sagt ja, der Dinkel ist die unveränderte Form, ja, und wo noch nichts groß dran herumgezüchtet wurde. Und gerade die ganz alten Sorten, sagt man ja, so wie Oberkulmer, Rotkorn, das sind die ja, wo auch kein Weizen mit eingekreuzt sind, die halt sehr, sehr verträglich sind, gerade für Leute für Menschen mit Problemen.
Ne? Mhm. Genau, wir haben eigentlich gar keine Probleme. Also theoretisch könnten wir wahrscheinlich auch einfach mit Weizenmehl backen. Aber irgendwie finde ich es halt interessanter, mal mit Dinkelmehl zu backen. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. So, jetzt sagst du, Dinkelmehl ist die ursprüngliche Variante und dann gibt es aber noch ursprünglichere Varianten. Was ist das mit dem Oberkulmer Rotkorn? Erklär mal.
Ja, der Oberkulmer Rotkorn ist also quasi ja, komplett unverändert. Ne? Also man hat ja versucht, es hängt ja auch mal mit dem Ertrag zusammen. Heutzutage wird ja alles modifiziert auf möglichst viel Erntemenge. Und es werden halt dann auch, wurden auch Dinkelsorten halt so gekreuzt, teilweise auch mit Weizen halt, dass sie dann mehr Ertrag bringen, bessere Backergebnisse, also gerade bei ja, Bäckereien, damit die da weniger Probleme haben, sich darauf. Normalerweise klebt der Dinkel mehr, der ist der also wie beim Oberkulmer Rotkorn, der Kleber ist sehr, sehr, sehr weich, läuft schnell breit und die Halme sind sehr hoch, dadurch hat man nicht so einen hohen Ertrag und damit das für die Landwirtschaft, also für den Landwirt einfacher ist und für den Bäcker besser zu backen ist, wurden halt auch Weizen mit eingekreuzt und dadurch hat man nicht mehr so lange Halme, man hat einen höheren Ertrag, die Backeigenschaften sind viel besser und das sind dann halt oft wieder so, die nennen sich dann auch Dinkelsorten, aber die dann häufig dann halt nicht so gut vertragen werden, die dann halt mehr auf das Wirtschaftliche her hingezüchtet wurden.
Okay, das heißt, wenn ich bei euch das normale Dinkelmehl 630 kaufe, dann ist da schon Weizen mit reingekreuzt, damit die Erträge ein bisschen besser sind und die Backeigenschaften ein bisschen einfacher. Habe ich das richtig verstanden?
Grundsätzlich eigentlich nein. Also wir verwenden bei den normalen Dinkelsorten auch, also es gibt da ja ganz viele Ansätze. Es gibt Studien, die halt die Sorten auf Genmerkmale untersucht haben, ob dann Weizenmerkmale, also gentechnische Weizenmerkmale, also Genmerkmale zu finden sind. Mhm. So, jetzt habe ich es. Und nach der Studie richten wir uns so ein bisschen, also die Sorten, wo ganz eindeutig Weizenmerkmale nachgewiesen werden, die benutzen wir nicht und die anderen schon. Aber wir haben trotzdem, weil auch trotzdem der Oberkohl mal gerade als Ursorte ja sehr, sehr, sehr stark bekannt ist, haben wir uns entschieden, für die, die hundertprozentig sicher gehen wollen, haben wir diese Sorte halt im Angebot. Okay. Die anderen Sorten, da versuchen wir es trotzdem auch nachzurichten, dass da eigentlich nach Möglichkeit auch keine Einkreuzungen drin sind. Mhm. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sorten und wie gesagt, es gibt halt so Listen und wo drin steht mit Weizeneinkreuzung und ohne, und die mit Weizeneinkreuzung, die nehmen wir eigentlich nicht.
Okay, jetzt habe ich es verstanden, super. Und jetzt sagst du aber, dass auch die Backeigenschaften andere sind, dass der Kleber weicher ist. Jetzt brauche ich ja für so ein San Francisco Sourdough Bread, ich brauche ja eine sehr große Porung. Ich möchte, dass das Brot richtig hoch aufgeht. Ist das dann mit dem Dinkel überhaupt machbar? Also ich habe es immer noch nicht geschafft, dass es richtig doll hoch aufgeht. Außer einmal, da habe ich das Rezept von dem Lutz mit gekochtem Sauerteig und ein bisschen Hefe benutzt. Und dann ist es hoch aufgegangen, aber wahrscheinlich eher wegen der Hefe. Ich weiß es nicht genau. Ist mein Versuch aus diesem Dinkelmehl mit eurem Mehl sinnvoll oder sollte ich dann lieber mit Weizenmehl backen?
Also grundsätzliche Kleberqualität von Dinkel ist natürlich schon tendenziell wenn man es jetzt nur rein backtechnisch auf Volumen sieht, schon schlechter als wenn man alles gleich macht, ja, schon schlechter als bei Weizen. Aber so wie der Oberkohl hat zum Beispiel jetzt auch eine hohe Klebermenge. Also wenn man gerade so wie jetzt der Lutz Geißler, die wirklich da, wenn man wirklich eine lange Teigführung macht und das immer mit dem Falten, und also da gibt es schon viele Techniken, um diese Qualität dann auch hinter des Klebers so zu stabilisieren, dass man da wirklich auch ein sehr gutes Ergebnis bei herausbekommt. Aber das ist nicht so einfach, da muss man schon wirklich das wirklich auch ein bisschen geübt haben, und dann kriegt man auch ein sehr gutes Ergebnis mit. Man kann auch noch, je nachdem wie lang die Teigführung ist, kann man auch mit Acerola-Kirschpulver, das so ein bisschen Vitamin C enthält, das stabilisiert den Kleber auch schon mal, auch arbeiten. Aber das hängt immer davon ab, wie lang die Teigführung ist. Also die meisten Rezepte, die der Lutz macht, sind wahrscheinlich auf jeden Fall ohne das Vitamin C.
Ja, sind sie. Ja gut, also sprichst du mir da Mut zu, ich muss einfach weiter üben und in der Teigführung noch besser werden.
Der ist ja sehr, sehr weich, ne? Also es muss ganz oft umeinander geschlagen werden, und auch die langere Teigführung stabilisiert den Kleber. Ich glaube, da ist der Lutz noch der es noch besser weiß.
Genau darum geht es ja auch in dieser Episode. Ja. Ich wollte nur noch mal mehr über eure Mehle erfahren, was denn der Unterschied zwischen eurem Dinkel und eurem Oberkulmer Rotkorn ist. Ja, soweit zu dem Interview mit Thorsten Eiling. Ich finde, dadurch klingt es jetzt noch spannender, was ich vorhabe, ein San Francisco Sourdough Bread mit Dinkelmehl.
Ja, allerdings, backen. Vor allem wenn es Oberkulmer Rotkorn sein soll.
Okay.
Also ich will dir nicht die Hoffnung nehmen, aber ich glaube, mit Oberkulmer Rotkorn ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit, zumindest wenn du die groben Poren haben möchtest.
Okay. Das liegt daran, weil da der Kleber so weich ist, oder?
Genau, weil der Kleber so weich ist. Ich arbeite auch fast ausschließlich mit Oberkulmer Rotkorn, weil meine Haus- und Hofmühle, die Traxmühle, auch ausschließlich diese Sorte vermahlt. Und deshalb komme ich gar nicht umhin, mit diesem Mehl zu arbeiten. Aber ich habe auf der Alm, bei meinem Almkurs, mal ein Experiment gemacht mit den Teilnehmern. Die haben alle Dinkelmehl 36 mitgebracht. Aus verschiedenen Mühlen, von verschiedenen Supermärkten. Und wir haben dann 8-mal das gleiche Kastenbrot gebacken, ein ganz einfaches Dinkelkastenbrot. Und haben dann verglichen, wie sind die Volumen ausgefallen, wie ist die Krumenstruktur, also wie elastisch ist die Krume, wie ist die Porung und so weiter. Und das Mehl bzw. die Dinkelsorte, die am schlechtesten abgeschnitten hat, war Oberkulmer Rotkorn.
Eieiei.
In, insofern kannst du es gerne ausprobieren, aber genau daraufhin wollte ich ja auch mit meiner Eingangsaussage, dass es sehr vom Winkel abhängt, was da rauskommt. Es ist sehr sortenabhängig. Und vielleicht noch eine Anekdote, auch wieder ein Backtest, den habe ich vor gar nicht so vielen Wochen gemacht mit ein paar Bäckern zusammen. Da war eine Züchterin aus der Schweiz da, die hat ihre neuen Dinkelsorten mitgebracht, die sie also auch ökologisch und nachhaltig und nach ganz bestimmten Vorgaben züchtet. Also alles super von der Richtung her, vergleichbar mit Oberkummer Rotkorn von der, ich sag mal, von der Einkreuzung des Weizens her und von der Ursprünglichkeit. Also man kann auch neue Dinkelsorten züchten, das nur nebenbei, die sehr ursprünglich sind, ne, von dem, was man heutzutage bei Dinkel als ursprünglich betrachtet, genetisch. Ja, die haben wir verbacken. Das waren 6 neue Sorten, einmal eine ganz klassische Sorte. Das war, glaube ich, sogar Oberkummer Rotkorn. Und da sieht man ganz massive Unterschiede. Immer das gleiche Brot, aber komplett andere Strukturen, andere Aromen natürlich auch, andere Geschmacksnuancen in den Broten, andere Krustenbeschaffenheiten, andere Volumina. Das ist so massiv sortenabhängig, dass ich dir jetzt eigentlich, wenn du wirklich von der Struktur her ein richtiges San Francisco Sourdough Bread backen willst, dazu raten würde, eine ganz spezielle Dinkelsorte zu suchen. Und das, was damals sehr gut abgeschnitten hat bei diesem Backtest mit der Züchterin, das war zum Beispiel Copper. Das ist, wie gesagt, eine neue Sorte. Da musst du ein bisschen suchen danach.
Copper wie Kupfer auf Englisch.
Copper wie Kupfer, genau. Die war toll, geschmacklich wie vom Volumen. Die gibt es meines Wissens zumindest in der Schweiz. In Deutschland habe ich die noch nicht gesehen, aber vielleicht kriegst du die irgendwie aus der Schweiz ran. ansonsten kannst du auch, wenn es einfach nur Dinkel sein soll, in den Supermarkt flitzen oder in nennst du es mal konventionelle Mühle, eine größere Mühle, die mischen ja meistens ihre Dinkelsorten zusammen, weil die eher den Fokus auf die Backeigenschaften haben und weniger auf die Sortenreinheit. Und die haben generell bessere Backeigenschaften als Oberkummer Rotkorn.
Ja, also die zumindest bei Eiling haben auch ein nicht weiter benanntes Dinkelmehl, also was halt nicht Oberkummer Rotkorn ist. Da hatte der Thorsten ja auch gesagt, dass es etwas bessere Backeigenschaften hat.
Genau.
Nur habe ich aber noch ein bisschen Oberkummer Rotkorn. Und was hast du denn für Tipps? Also was kann ich denn anders machen in den Rezepten, die ich hier vorliegen habe? Wie gesagt, einmal das von Tartin, was halt vor allem den Fokus auf den Prozess hat und gar nicht so sehr auf das Rezept oder eben auch bei dir.
Ja, ich würde auf jeden Fall, das hatte Thorsten Eiling auch schon angesprochen, Vitamin C zugeben.
Okay.
Also entweder in Form von Acerola-Kirschpulver. Mhm. Das sind, die Zahlen vergesse ich immer, ich glaube es sind 2% aufs Mehl. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich muss immer von Ascorbinsäure ausgehen. Die wird mit 1 Promille meines Wissens dosiert aufs Mehl. Ascorbinsäure war, glaube ich, 0,1%. Wenn du es genau wissen willst, müsstest du nochmal bitte im Bäckerlatein-Lexikon nachschauen. Da steht das bei Stichwort Ascorbinsäure. Ich mache das meistens mit Orangensaft oder Zitronensaft. Da nimmst du dann 4%. Das lässt sich auch zu Hause noch ganz gut abmessen. Die Zahlen weiß ich dann auch relativ genau. Die anderen Sachen kann man ganz schwer abmessen, abwiegen.
4% von dem ganz normalen Zitronensaft, also, den man...
Genau, 4%. Ich würde eigentlich Orangensaft nehmen. Das ist geschmacklich angenehmer, finde ich. 4% vom Mehl, also auf 1 Kilo Mehl 40 Gramm Orangensaft, den du dann von der Wassermenge natürlich abziehen musst.
Okay. Mhm.
Genau, dann hat der Kleber schon mal ein bisschen mehr Spannung, also ist straffer. Und dann würde ich dazu tendieren, ein Mehlkochstück einzuplanen oder irgendwas, was viel Wasser bindet, weil Dinkel ja per se von Haus aus zum Trockenbacken neigt. Das heißt, das Gebäck ist hinterher relativ trocken, auch wenn du recht viel Wasser reingegeben hast. Oder andersrum, weil der Dinkelkleber so weich ist, ist man eher geneigt, weniger Wasser in den Teig zu geben, was das Brot dann noch trockener macht. Insofern viel Wasser reingeben und trotzdem einen relativ festen Teig herstellen, das machst du mit Bindemitteln, also indem du einen Teil des Mehls verkochst oder indem du zum Beispiel Leinmehl, das ist so ein Rückstand aus der Leinölgewinnung, verquillst mit Wasser oder Flohsamenschalen, das kommt nur ein bisschen weiter her, damit kann nicht jeder leben. Flohsamenschalen mit Wasser mischt und das in den Teig gibst.
Damit kann nicht jeder leben, weil das einen weiten Anreiseweg hat? Oder?
Genau, also aus ökologischen Gründen
kann
damit nicht jeder leben. Ja.
Ja, Schweiz ist ja auch schon ganz schön weit weg von mir. Ich bin ja in Norddeutschland.
Aber nicht so weit wie Pakistan.
Nicht wirklich, nee.
Genau, also das wären die zwei Sachen, die man standardmäßig tun kann bei Dinkelrezepten. Mehlkochstück und Vitamin C. Und dann, das hat auch Thorsten Eiling schon angesprochen, geht es darum, den Teig so straff wie möglich zu bekommen. Und das erreichst du durch ganz massives Dehnen und Falten oder Bäcker sagt Aufziehen dazu. Mhm. Das heißt, wenn der Teig dann einmal da ist, gehst du möglichst oft, meinetwegen alle 20, 30 Minuten, an den Teig und ziehst ihn nach oben, klappst ihn wieder zurück. Und das reihum in der Schüssel oder auf dem Tisch, je nachdem gibt es verschiedene Methoden, dass wirklich Spannung in den Teig kommt. Das wirst du merken, wenn du das erste Mal mit einer nassen Hand in den Teig gehst, dann kannst du den fast endlos dehnen, endlos nach oben ziehen. Und wenn du dann reihum gehst und vielleicht noch eine Runde drehst in der Schüssel, dann wird er irgendwann bockig, also richtig straff. Und dann kannst du ihn kaum noch ausziehen, ausdehnen. Das ist das Ziel. Und dann wird er wieder ein bisschen entspannen im Laufe der nächsten 20, 30 Minuten. Und dann geht das Spiel von vorne los. Aber er wird sich nie mehr so entspannen, wie er am Anfang war. Das heißt, du addierst im Grunde immer mehr Spannung in den Teig. Und wenn du das relativ oft und lang machst, vor allem bei Dinkel, dann hast du ein sehr stabiles Teiggerüst, obwohl es Dinkel oder noch schlimmer Oberkümmer Rotkorn ist.
Okay, ich meine, das habe ich ja gemacht. Das steht ja in deinem Rezept drin. Das steht auch im Tartinenbuch drin, dass man den entfalten soll. Alle halbe Stunde. Aber
gern ausführlicher als mit Weizen beim Dinkeln.
Okay, also häufiger und auch länger. Also hier steht ja, die, was ist das erste? Das ist die Stockgare und dann kommt die Stückgare. Ne? Also genau. Und das Dehnen und Falten macht man in der Stockgare natürlich.
So, das machst du in der Stockgare, so in der ersten Hälfte bis die ersten zwei Drittel der Zeit, damit auch noch ein bisschen Gas drin bleibt im Teig, dass nicht ständig rausgeholt wird durchs Falten. Du merkst es im Grunde, du musst dich dem Teig anpassen. Wenn du da mit der Hand reingehst und den Teig in der Schüssel dehnst und faltest oder in einer Teigwanne, dann merkst du ja, lässt er sich noch dehnen oder ist er schon so straff, dass er nur mit Gewalt zu dehnen ist und dann würde er vielleicht sogar schon reißen. Das wollen wir nicht. Also er muss sich noch dehnen lassen. Wenn er sich nicht mehr dehnen lässt, dann hörst du damit auf. Und dann wartest du deine 20, 30 Minuten und dann fängst du wieder von vorne an.
Mhm. Okay, also auch das keine Gewalt Dinkel, anwenden, sondern...
Nee, genau, ganz schonend. Das kann bei Dinkel durchaus 3-4 Runden bedeuten, ne? In der Schüssel oder in der Teigwanne ringsrum.
Jo. Okay. Dann gibt es einen Unterschied zwischen deinem Rezept oder deiner Vorgehensweise und der von Tartin. Bei Tartin gibt es nämlich nochmal die Bench Rest. Mhm. Ist bei dir nicht. So, das ist also, wenn man das Brot formt nach der Stockgare, dann steht bei Tartin, soll man es erstmal irgendwie nochmal eine Weile liegen lassen nach dem ersten Formen. Dann zerläuft es nochmal ein bisschen und dann soll man es nochmal final formen.
Ja, das würde ich vom Teig abhängig machen. Also bei Dinkel würde ich drauf verzichten, okay. Weil er ja eben schon so weich ist und auseinanderfließt, kannst du quasi zugucken. Bei Weizen mache ich das ab und an auch, das mache ich auch vom Teig abhängig. Ne? Wenn der sehr stabil ist und sehr, sehr straff, dann lasse ich ihn nochmal liegen. Da wird er sowieso erstmal rund gemacht, ne? Das macht Tartin auch so, oder Chad Robertson. Rund gemacht und dann muss er sich nochmal entspannen, damit ich ihn länglich formen kann. Wenn ich ihn gleich aus der runden Form ins längliche bringe, bei einem sehr straffen Teig und Tartin verwendet, wie fast alle Amerikaner, zwangsläufig sehr kleberstarkes Mehl, den kriegt man gar nicht ausreichend lang geformt, weil der Teig so bockig ist, so straff. Deshalb muss er erstmal liegen. Nennt man in Deutschland Ballengare, also dieser Benchrest.
Ah, okay.
Der liegt erstmal ein paar Minuten, eine halbe Stunde, glaube ich, ist es ungefähr im Schnitt. Und dann kann er geformt werden, dann ist er entspannt genug. Wenn du das beim Dinkel machst, dann ist er mindestens so entspannt wie am Anfang deiner Faltroutine. Dann musst du wirklich nochmal massiv rund einschlagen, falten, bis du an dem Punkt bist, wo du ihn dann lang wirken kannst. Also ich würde dann tatsächlich direkt aus der runden Form in die lange Form übergehen, den im Gärkörbchen parken und froh sein, dass du es geschafft hast, weil der wirklich dehnbar weich ist.
Ja, aber ich kann ja auch ein rundes Brot backen. Ich will das ja gar nicht unbedingt lang machen.
Ganz auch. Aber das hat einen Einfluss auf die Porung. Ah. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Runde Weizen-Sauerteig-Brote kriegen nicht diese Porung wie längliche. Das hängt mit der Art des Aufreißens zusammen und der Art des Einschneidens. Ein rundes Brot schneidest du anders ein als eins, was länglich ist. Und das klassische Weizen-Sauerteigbrot ist der Länge nach einmal flach mit der Klinge angeritzt. Und das geht beim runden Brot auch, aber es sieht erstens nicht so schön aus. Und zweitens ist die Druckverteilung dann anders. Bei den Poren im Brot geht es im Endeffekt auch um die Druckverteilung während des Backens und die steuerst du über den Schnitt. Und den kannst du mit einem länglichen Schnitt über einem langen Leib anders steuern als bei einem runden Brot.
Ach so, okay. Ich dachte immer, das Anschneiden, also Scoring, das ist einfach nur, damit es schön aussieht. Ich folge da sogar auf Instagram irgendwie einem Account, der hat da eine Kunstform draus gemacht und macht halt die hübschesten Kunstwerke. Es hat aber auch Einfluss auf die Porung dann am Ende, wie ich dann.
Ja, ganz, ganz massiv, ja.
Okay.
Na, du kriegst auch ein grobporiges Brot, was du gar nicht einschneidest. Es braucht dann einen richtigen Reifezustand und das muss sehr reif sein und es braucht auch ordentlich Dampf, dass sich die Teighaut trotzdem ausdehnen kann. Das Prinzip ist immer so, dass der Teig ja Platz braucht. Er will sich ausdehnen, es wird ja warm. Das Gas, was im Teig ist, dehnt sich durch die Wärme aus und bringt dir diese tolle Porung. Fast, Klammer auf, auch heißt, dass wenn kaum Gas im Teig ist und auch das Gas nicht so verteilt ist, wie du es am Ende brauchst, gelingt dir auch die Porung im Brot nicht. Also es gibt ganz viele Schritte auf dem Weg zur genialen Porung, aber einer ist eben, dass sich das Gas auch ausdehnen kann im Ofen. Und wenn du die Teighaut gleich zumachst, weil du nicht eingeschnitten hast und vielleicht auch ohne Dampf backst oder mit zu wenig Dampf, dann bildet sich ganz schnell eine Kruste und dann fängt das Gas an, sich auszudehnen, kann aber nicht mehr raus aus dem Teig. Ne? Also es kann sich nicht mehr entfalten. Deshalb gibt es den Schnitt. Der wird dann deshalb auch flach gemacht, dass die Hitze den Schnitt nicht wieder verschließen kann. Da kommt die Hitze nicht ran an diesen unterschnittenen Teig. Und dann kann sich das Gas ungehindert ausdehnen, so lang, wie es halt braucht.
Okay. Ich habe jetzt leider nur einen runden Gusseisentopf. dann müsste ich das wahrscheinlich mal probieren, das auf einem Stein zu backen. Einen Pizzastein habe ich.
Ja, das oder rustikal aufreißen lassen. Also, dass du den Schluss nach oben backst, dann gibt es auch eine grobe Porung, weil dann kann sich auch der Leib den Platz suchen, den er braucht. Okay. Beim Einschneiden besteht immer die Gefahr, dass der Schnitt nicht richtig sitzt und das zu früh verkittet.
Ja, okay. Okay, das habe ich verstanden. Gut, dann haben wir jetzt eine Änderung im Rezept. Ich nehme 4% Orangensaft, dafür 4% weniger Wasser. Und wir haben eine Änderung im Vorgehen mit noch stärkerem Dehnen und Falten, bis es nicht mehr geht. Und längliche Form geben, okay. Sollen wir das Rezept noch mal kurz sagen, damit die Hörer, die jetzt hier reingehört haben, überhaupt gar nicht, überhaupt mal wissen, worum es geht. wir reden die ganze Zeit über ein Rezept und nennen das gar nicht. Ich habe das hier zufällig gerade offen liegen. Gut, Planungsbeispiel, Anstellgut auffrischen am Abend vorher. Das, ja, also damit es halt schön aktiv ist, wenn man am nächsten Tag backen will, ne?
Genau.
Anstellgut TA 200, also weich. Ich traue mich das ehrlich gesagt immer nicht. Ich mache immer so 40 Gramm Wasser auf 50 Gramm Mehl, weil wenn ich 50 Gramm Wasser und 50 Gramm Mehl von dem Dinkelmehl nehme, dann ist es echt eine Suppe. Dann kommt
ja
auch nicht.
Das stimmt. Das liegt wieder an dem weichen Kleber. Bei Dinkel würde ich auch unbedingt dazu raten, weniger Wasser zu nehmen, damit man noch irgendwie eine Art von Teigkonsistenz bekommt. Bei Weizen, beim guten Weizenmehl geht das auch so, also 1:1. Da sieht man immer noch Bläschen und das Volumen vergrößert sich super. Wenn du nur Brühe hast, wie beim Dinkel, wenn du den 1:1 mischt, das helle Dinkelmehl mit Wasser, dann siehst du nichts mehr. Dann ist es Suppe und da sind so ein paar kleine, ganz kleine Bläschen drin und ein bisschen Schaum vielleicht obendrauf. Deshalb weniger Wasser nehmen. Das hast du schon ganz richtig gemacht.
Okay. Und das gilt dann trotzdem als weicher Weizen-Sauerteig. Okay. Genau. Das heißt, ich kann irgendwie 50 Gramm Dinkelmehl 630, 40 Gramm Wasser und ein bisschen Anstellgut nehmen, das über Nacht. Ach nee, Moment, jetzt bin ich ja schon am also das Anstellgut habe ich schon aufgefrischt, dann Sauerteig ansetzen, Samstagvormittag. Soll ich das denn dann 40 Gramm Mehl, 40 Gramm Wasser, 40 Gramm Anstellgut nehmen oder soll ich da auch ein bisschen weniger Wasser nehmen?
Da würde ich auch einen Tick weniger Wasser nehmen. Das ist immer so bei Teigausbeute 190, 185 so bist. Also 85-90% Wasser aufs Mehl. Oder noch einfacher gesagt, 100 Gramm Mehl, 85-90 Gramm Wasser. Das sind die Verhältnisse.
Ja, davon die Hälfte, sonst passt das hier mit dem Rezept
genau.
im Buch nicht.
Genau.
3,5 bis 4 Stunden stehen lassen, dann den Autolyse-Teig anmischen. Sagst du noch mal ganz kurz, was Autolyse noch mal ist?
Ja, Autolyse ist ein komischer Begriff für was ganz Einfaches. Wir mischen also eigentlich nur Mehl und Wasser zusammen, was den Zweck erfüllt, dass wir weniger kneten müssen, weil sich in der Zeit, in der Wasser und Mehl verquellen, sich das Klebergerüst schon ausbilden kann. Und hat den zweiten Vorteil, dass mehr Geschmacksstoffe erhalten bleiben, die beim intensiven Kneten verloren gehen würden, beziehungsweise Vorstufen von Geschmacksstoffen. Und die grobe Porung wird dadurch auch, sagen wir mal, beeinflusst, positiv beeinflusst, wenn ich einen Autolyseteig habe, also eine sehr lange Quellphase von Mehl und Wasser, dann baue ich weniger Lufteinschlüsse in den Teig, weil ich weniger kneten muss. Und je weniger Lufteinschlüsse durchs Kneten in den Teig kommen, umso mehr Gas kann sich an weniger Stellen im Teig fangen. Das heißt, es entstehen größere Blasen am Ende. Das ist das Ganze in Kurzform. Jetzt gibt es Rezepte und bei dem bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob ich das da auch so gestaltet habe. Da kommt der Sauerteig schon mit in den Autolyseteig.
Mhm.
Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen?
Ist das so?
Ich habe das Buch jetzt nicht hier lesen.
Ist da der Unterschied? Also warum macht man manchmal Autolyseteige ohne den Sauerteig und manchmal mit? Also in diesem Fall ist es mit.
Mhm. Das hängt ein bisschen davon ab, was man erreichen will und wie das Rezept gestrickt ist. Wenn das jetzt eine, ich sag mal, eine Autolysephase ist in einem Hefebrot, dann würde die Hefe sofort anfangen zu arbeiten da in diesem Autolyseteig. Und das will man gerade nicht, weil die Hefe auch Enzyme mitbringt, die wieder das Klebergerüst abbauen können. Also man möchte es möglichst reinhalten. Bei Sauerteigen, vor allem bei so geringen Mengen an Sauerteig, das ist ja jetzt eine sehr geringe Versäuerung in dem Brot, ich glaube 10% oder sowas, also ein kleiner Teil Mehl im Sauerteig, der Rest kommt erst frisch in den Autolyseteig rein. Dann versucht man über dieses bisschen Sauerteig schon den Stoffwechsel anzuregen. Ne? Also man versucht den paar Mikroorganismen, die man im Sauerteig hat, durch die Mehlzugabe im Autolyseteig schon zu sagen, jetzt geht's langsam los, jetzt wird wieder wach, ihr habt langsam zu tun. Also der Teig ist viel triebiger in einem Sauerteigbrot, in einem Weizensauerteigbrot, wenn ich den Sauerteig schon mit in den Autolyseteig gebe. Es hat also Vorteile, man merkt den Unterschied deutlich, ob der Sauerteig schon im Autolyseteig ist oder nicht.
Okay, so da steht hier 608 Gramm Weizenmehl 550, das ersetzen wir mit 608 Gramm Dinkelmehl 630 und 408 Gramm Wasser 20 Grad ersetzen wir mit 368 Gramm Wasser und 40 Gramm Orangensaft.
Genau, hier wäre zu überlegen, ob du erstmal weniger Wasser nimmst, weil Dinkel ja weniger Wasser binden kann als Weizen. Also der Teig wird noch weicher, als er auch mit Weizen schon wäre für diese Art von Brot. Wenn du jetzt ohne Mehlkornstück arbeitest und so klingt es jetzt erstmal, dann würde ich auf jeden Fall ein bisschen weniger Wasser nehmen als bei Weizen, bei der Weizenvariante.
Ja, Mehlkornstück, so, das könnte man natürlich auch nochmal rausrechnen. Da müsste ich in ein anderes Buch gucken, wie das geht. Das habe ich jetzt also gerade nicht hier.
Können wir dann gleich nochmal besprechen. Das kann ich dir aus dem Kopf heraus sagen. Okay. Ich würde jetzt erstmal pauschal 5% weniger Wasser nehmen im Autolyseteig.
Mhm.
Und wenn du merkst, im Hauptteig fehlt dir noch Wasser, also der ist zu fest für das, was du sonst gewöhnt bist und was sonst funktioniert hat, da kannst du immer noch was nachschütten. Aber lieber erstmal auf die sichere Seite gehen und weniger Wasser verwenden.
Genau, so 30 Minuten stehen lassen bei 20 bis 24 Grad, dann kommt der Hauptteig und das ist einfach nur der gesamte Autolyseteig und 13 Gramm Salz, beziehungsweise dann eben noch die 5%, bis zu 5% Wasser, die du eben erwähnt hast. Das dann bei niedrigster Stufe 3 Minuten und weitere 6 bis 8 Minuten auf zweiter Stufe.
Genau, kneten. Da kommt gleich die nächste Gefahr.
Ja.
Das ist Dinkel, den kneten wir am besten überhaupt nicht, vor allem nicht den Oberkulmer Rotkorn. Den mischst du einfach grob zusammen, also das Salz rein und wenn du noch brauchst, das Wasser in den Autolyseteig und dann ist der fertig. Dann musst du schon aufpassen, dass du ihn nicht überknetest.
Mhm.
Dann, sonst wird es einfach Suppe. Ne? Die Autolysephase, die könnte man sich sogar bei Dinkel sparen mit so weichem Kleber, weil der den Kleber noch weicher macht. Das ist jetzt so eine Abwägung. Ne? Will man möglichst grobe Porung haben und will man die Vorzüge der Autolyse haben oder will man möglichst einen straffen Kleber im Dinkel haben? Da muss man jetzt sagen, was ist einem wichtiger. Ich würde die Autolysephase jetzt einfach lassen, nicht alles durcheinander bringen und dann im Hauptteig den Teig nicht kneten. Also einfach nur das Salz untermischen, so langsam wie es geht. Und das war es dann auch schon.
Okay. So, und dann in die Schüssel und 3,5 bis 4 Stunden bei 24 Grad Stockgare alle 20 Minuten ordentlich dehnen und falten. Mhm. Gut. Da geht es ja dann so ein bisschen darum, wie aktiv ist eigentlich mein Sauerteig? Jetzt kennst du meinen Sauerteig noch nicht persönlich, er heißt Caro, aber du weißt nicht, wie triebstark der ist. Worauf muss ich achten? Muss ich wirklich irgendwie Verdopplung des Volumens beachten? Wie groß müssen die Bläschen sein? Wenn ich irgendwie in der Glasschüssel das mache, dann kann ich ja gut zugucken, wie es aussieht.
Ja, ich würde auf jeden Fall über die Volumenzunahme gehen. Mhm. Zeiten sind fast immer Schall und Rauch, vor allem bei Sauerteigrezepten, weil ja jeder Sauerteig anders tickt. Bei Weizen-Sauerteigbroten oder jetzt Dinkel-Sauerteigbroten würde ich auf jeden Fall den Zuwachs um mindestens die Hälfte abwarten. Also wenn er im Messbecher wäre und er hätte jetzt ein Liter sozusagen an Volumen, dann bräuchtest du 1,5 Liter, dann kannst du ihn weiterverarbeiten. Das ist immer so mein Maß ungefähr. Dann ist auf jeden Fall Aktivität da. Und wenn das jetzt 4 Stunden dauert, ist okay. Wenn es 8 Stunden dauert, ist auch okay.
Ja, das, aber schätzt du das mit dem Auge ab oder misst du das tatsächlich nach?
Nee, also ich schätze es mit dem Auge ab. Man sieht das ja dann schon, also man sieht ja auch Blasen, ne? Größere Blasen. Auch wenn du den Teig faltest, merkst du schon, ist da jetzt Luft drin oder nicht.
Ja.
Das kriegt man schon mit im Laufe der Zeit. Ansonsten ist es auch nicht verboten, sondern eher hilfreich, wer einen großen Messbecher hat, das wirklich mal in den Messbecher zu kippen, das Gebräu, Häubchen drauf machen. Und dann einfach beobachten und auch im Messbecher falten. Den Messbecher ganz leicht einfetten, das hilft. Mhm. Und dann mal beobachten, was da passiert.
Okay, genau. Und dann schreibst du, den Teig schonend auf die bemehlte Arbeitsfläche geben, von den jeweils gegenüberliegenden Seiten wie ein Geschäftsbrief einfalten und locker zu einem länglichen Leib aufrollen. Ah, hier sagst du schon länglich, nicht rund. Ja. Das passiert, wenn man das Rezept dann auch mal liest. ich war irgendwie immer von rund ausgegangen. Weiß auch nicht warum.
Ja, also das Formen ist ganz wichtig. Das steht jetzt da so lapidar. Das Falten wie ein Geschäftsbrief ist noch ein bisschen anders als ein Geschäftsbriefsfalten, weil den Geschäftsbrief, den dehnst du nicht, bevor du ihn faltest. Du faltest ihn einfach zusammen. Beim Teig hilft es, genau wie beim Dehnen und Falten während der Stockgare, den erstmal ganz leicht auseinanderzuziehen, dass da ein bisschen Spannung entsteht und dann die eine Seite rumzuklappen und die andere Seite rüber, dass die miteinander verspannt sind. Mhm. Na, so wie du eine Bettdecke vielleicht zusammenlegst am Morgen, so einmal dritteln, da verspannst du im Grunde ja auch das eine Ende mit dem anderen. Und genauso ist es beim Teig auch. Also du versuchst, Spannung aufzubauen durch das Auseinanderziehen und dann erst das Zusammenlegen. Und dann drehst du ihn um 90 Grad und machst das Gleiche nochmal in die andere Richtung, ne? Also dass die anderen beiden Enden auch nochmal miteinander verschränkst. Mhm. Und dann ist da ein relativ kompakter Klumpen, wenn der noch nicht schön stabil auf dem Tisch steht, sondern eher noch ja, sehr weich, fast flüssig daherkommt, dann machst du das immer weiter, so lange bis der stabil dasteht. Und bei Dinkel geht es um Schnelligkeit, ne? Vor allem bei Oberkulmer Rotkorn, da musst du schnell sein, also zügige Handgriffe und gern auch 2, 3, 4 Runden, dieses Falten von den Rändern, bis er stabil ist und dann schnell lang einschlagen und ab in den Gärkorb.
Okay. So, mit Schluss nach unten in einen sehr gut bemehlten Gärkorb setzen und dann im Kühlschrank bei 8 bis 10 Grad 15 bis 20 Stunden reifen lassen. Mhm. Danach dann backen bei...
Genau, hier kommt es auch auf das Volumen an. Es gibt auch ganz viele Fotos, die ich geschickt bekomme, wo dann das Weizen-Sauerteigbrot aussieht wie ein Gummigeschoss. Also da ist dann so fast gar keine Porung da, 1, 2 große Löcher und der Rest ist dann quasi dicht. Das liegt daran, dass der Teig vor dem Formen noch gar nicht reif genug war, aber auch im Kühlschrank dann nicht weitergereift ist, weil der Sauerteig einfach nicht aktiv genug war. Also die Volumenzunahme darf dann im Gärkorb schon auch wieder mindestens um die Hälfte haben, also 50% Zuwachs. Verdoppeln geht auch gerade noch so, weil er durch die Kälte relativ stabil wird. Also passiert nicht viel, wenn du ihn in den Ofen schiebst. Der wird nicht einfallen, wenn er sich verdoppelt hat. Aber besser ist, ihn jünger zu schieben, damit der schön aufreißen kann im Ofen. Mhm.
Okay, genau, backen mit Schluss nach oben, das heißt, dann muss ich auch gar nicht einschneiden, sondern dann reißt es halt.
Genau, in dem Fall reißt es alleine auf.
Ja. Okay.
Wenn der Schluss offen geformt ist. Also schön Mehl in das letzte Umklappen einarbeiten. Mhm. Am besten Roggenmehl, das bindet viel Wasser. Das heißt, der Schluss bleibt offen. Wenn du Weizenmehl nimmst oder Dinkelmehl, kann es sein, dass der verklebt über Nacht. Also Roggenmehl oder Kartoffelstärke, irgendwas, was gut Wasser bindet.
Kartoffelstärke habe ich nie im Haus, aber Roggenmehl, kann ich da einfach Vollkornmehl nehmen oder?
Ja, das ist noch besser. Vollkornmehl bindet noch mehr Wasser.
Okay. Gut. Genau. Einen länglichen Gärkorb habe ich sogar. Das kann ich machen. Okay, und jetzt das Ganze nochmal modifizieren mit einem Mehlkochstück?
Ja, das ist gar nicht so schwer. Du nimmst dir einfach 3-10% deines Mehls. Jetzt bei der Version wäre ich eher vorsichtig, also würde eher 3% Mehl nehmen, weil wir uns ja mit dem Verkochen von Mehl auch Kleber, Gluten verkochen und das brauchen wir ja, um das Volumen hinzukriegen und deine möglichst grobe Porung. Deshalb 3% vom Mehl, also wenn du 1 Kilo Mehl hast, 30 Gramm Mehl fürs Mehlkochstück einplanen und davon die fünffache Menge an Wasser zugeben. Also nehmen wir jetzt mal an, du hast 30 Gramm Mehl fürs Mehlkochstück, dann brauchst du 150 Gramm Wasser. Mhm. Und kochst das auf mit Unterrühren, also mit dem Schneebesen einfach zügig durchrühren, auf dem Herd aufkochen, bis es abbindet. Das gibt dann so eine puddingartige Masse. Direkt auf die Oberfläche eine Glasfolie legen, dass kein Kondenswasser entstehen kann, auskühlen lassen und dann kommt das Ganze mit in den Autolyseteig.
Jetzt steht aber in dem Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig steht drin, dass man das Salz gleich mit reinkochen kann in das Mehlkochstück.
Das würde ich jetzt in dem Fall lassen, weil du das Mehlkochstück ja in den Autolyseteig gibst und Salz im Autolyseteig sorgt wieder für eine nicht ausreichende Verquellung des Glutens, aha, was wir aber brauchen, weil Salz zieht immer Wasser raus. Und Wasser brauchst du, um das Gluten zu verquellen. Deshalb würde ich das Salz einfach da lassen. Bei so kleinen Mehlkochstückmengen ist es nicht wichtig mit dem Salz, dass es mitverkocht wird. Wenn ich große Kochstückmengen habe, also sagen wir mal 10 Kilo Kochstück in einem großen Topf, dann gebe ich das Salz schon mit rein, auch wenn der Autolyseteig ein bisschen leidet, weil das Salz einfach dafür sorgt, dass es abbindet. Große Mengen brauchen ewig, bis sie heiß sind und in der Zeit können wieder enzymatische Prozesse stattfinden, die die Stärke schon abbauen, die eigentlich abbinden soll. Das habe ich einmal leidvoll erfahren müssen mit so einer großen Menge und seitdem gebe ich in großen Mengen jedenfalls das Salz zu oder wenn es den weiteren Fortschritt des Rezeptes nicht schadet. Aber hier in dem Fall bei einer Haushaltsmenge würde ich das Salz nicht in das Mehlkochstück geben,
okay,
sondern später in den Hauptteig.
Gut. Ja, dann habe ich da ja gleich schon mal was zu tun, damit ich morgen backen kann.
Ja. Ein Wort noch zu dem Wasser, was wir im Mehlkochstück haben. Das ist natürlich nicht mehr wirksam wie 150 Gramm. Ne? Also wir haben gesagt, 150 Gramm Wasser geben wir zu. Das wirkt sich nicht mehr wie 150 Gramm Wasser im Hauptteig aus oder im Autolyseteig. Aber ich würde zur Sicherheit diese 150 Gramm erstmal rausrechnen aus dem Autolyseteig. Das Kochstück reingeben, das restliche Wasser reingeben, das Mehl und dann schauen, wie viel Wasser noch reinpasst in den Autolyseteig. Das ist jetzt eine Abwägungssache, da gibt es keine Berechnungsmöglichkeit, weil das immer abhängt vom Rest des Rezeptes. Also einfach das Wasser rausnehmen, was im Mehlkochstück ist, aus dem Originalrezept und dann gegebenenfalls ein bisschen nachschütten, bis wieder die Konsistenz da ist, die du haben möchtest oder haben musst im Autolyseteig.
Okay. Huiuiui, das wird spannend.
Jo. Also probier es vielleicht erstmal ohne Mehlkochstück, da müssen es ja nicht gleich ganz so kompliziert machen. Oder du arbeitest parallel, dann kannst du gleich zwei Brote nebeneinander backen. Die müssten auf den Backstein passen, wenn sie lang sind. Machst du eins mit und eins ohne Mehlkochstück. Dann hast du auch gleich einen Konsistenzvergleich. Ne? Dann kannst du gleich den Autolyseteig mit dem Mehlkochstück auf den anderen anpassen.
Stimmt, das könnte ich machen.
Das wäre von Vorteil, denke ich.
Ja. Genau, dann backe ich die auf meinem nagelneuen Pizzastein, den ich letztens bekommen habe. Bedampfen. So, ich habe mir irgendwann mal so ein großes Paket mit Edelstahlschrauben gekauft. Einfach, damit ich irgendwas Edelstahliges habe. die tue ich in eine Schüssel und tue sie mit in den Ofen und besprenkle sie dann mit Wasser. Ich habe jetzt bei meinen ersten Versuchen, als ich das mal gemacht habe, ich habe das noch nicht oft gemacht, weil ich halt, wie gesagt, meistens runde Brote gebacken habe und die halt im Gusseisentopf hatte. Da braucht man das nicht. Aber wenn ich das gemacht habe, dann waren die Schrauben irgendwie zu schnell kalt. Das heißt, ich habe da Wasser drauf gespritzt und dann, wenn ich das nächste Mal Wasser drauf gespritzt habe, hat es gar nicht gezischt und ist gar nicht so viel Dampf entstanden. Jetzt habe ich in einem anderen Tipp gelesen, man kann auch einen Geschirrhandtuch nass machen und irgendwie in einen Topf mit in den Ofen stellen. Was hast du noch für Tipps zum Bedampfen, wenn man nicht den Dampfomaten hat? Oder wie heißt das Ding?
Der ist Schwadomat, den habe ich vor Jahren, also Schwadomat, weil das von Schwaden kommt, vom Dampf,
ja,
ist der Fachbegriff dafür. den habe ich vor Jahren mal mitentwickelt, mit dem habe ich aber eigentlich gar nichts mehr zu tun, den verkauft jetzt ein Anbieter sozusagen weiter. Es gibt aber auch günstige, kostengünstigere Methoden und die eine hast du schon angesprochen, die Schrauben. Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder waren es zu wenige Schrauben, mhm, oder sie waren nicht heiß genug, oder das vermute ich jetzt, du hast es ja angesprochen, du hast zweimal versucht damit zu bedampfen, direkt hintereinander, dann ist natürlich die Energie, die sie gespeichert haben, beim ersten Mal bedampfen schon verpufft,
ja,
und die brauchen dann erstmal wieder eine halbe, dreiviertel Stunde, bis sie wieder richtig heiß sind,
okay,
bis du das zweite Mal dampfen kannst. Aber du brauchst beim Brotbacken sowieso immer nur einen Dampfstoß. Du heizst also deine Schrauben mit auf in einem möglichst schmalen Gefäß, dass der Wasserstrahl, der dann bei mir aus der Spritze darauf spritzt, möglichst alle Schrauben oder alle Kugeln, ich habe Kugeln, trifft. Wenn du so eine breite Schale hast, dann triffst du niemals alle Schrauben gleichzeitig mit dem Wasserstrahl. Also schön kompaktes Gefäß unten mit an die Seite auf den Boden stellen oder neben dem auf dem Backstein neben das Brot, je nach Platzbedarf. Und dann kommt der Teigling auf den Backstein. Und diese so 2 Kilo Schrauben dürfen es schon sein, 2 Kilo Schrauben aufgeheizt, werden dann bespritzt mit 50, 60 Milliliter Wasser. Und dann gibt es einen schlagartigen Dampfstoß. Und ob du die richtige Menge Schrauben hast, siehst du dann einfach daran, ob noch Wasser übrig geblieben ist oder ob alles verdampft ist.
Oha, okay. Ich glaube, 2 Kilo Schrauben habe ich nicht. Gut.
Aber du hast einen Vorteil, wenn du wirklich mit 2 Broten in einem Ofen backst, dann hast du schon mal sehr viel Eigendampf. Das ist dann schon so ein bisschen wie der Topfeffekt. Die produzieren ja auch selber, ja, Dampf. Mhm. Ne? Die entwässern ja quasi, die verdunsten ja Wasser. Und mit 2 Laiben ist es deutlich einfacher als mit einem, wenn man nicht so viel Dampf hat von außen.
So, was hältst du von dem Trick mit einem Topf und ein nasses Geschirrtuch rein, das man irgendwie reinknüllt und das dann eben auch den Wasserdampf abgibt?
Also dann muss der Topf auf jeden Fall schon heiß sein, damit das ein bisschen Sinn macht. Also den müsste man dann schon mit vorgeheizt haben. Ich verwende die Methode, wenn es schnell gehen soll, am Holzofen. Also dann schiebe ich da einfach, da schiebe ich gar keinen Topf rein, sondern ich nehme einfach den nassen Hudellappen. Also man hat ja so einen Lappen, mit dem man den Holzofen auswischt, damit keine Asche auf dem Boden ist. Und diesen Lappen mache ich mal richtig nass und lege die dann vorne ran hinter die Tür. Das ist eine Stahltür, die ist richtig heiß. Mhm. Die Steine vorne sind auch richtig heiß. Da macht das Sinn. Im Haushaltsofen, finde ich jetzt, macht das keinen großen Sinn, weil du ja wirklich einen schlagartigen Dampfstoß brauchst. Solange die Oberfläche noch dehnbar ist und der Ofentrieb noch nicht losgegangen ist. Wenn du da jetzt einfach ein nasses Tuch in den vielleicht noch kalten Topf reinlegst, dann braucht der Ofen erstmal unheimlich viel Energie, bis das Tuch heiß ist und das Wasser anfängt zu verdunsten.
Ja,
okay. Und der Topf muss ja auch noch aufgeheizt werden. Das hat nicht viel Effekt. Dann fängt das irgendwann an zu dampfen, wenn die Oberfläche eigentlich schon abgetrocknet ist durch die Hitze. Also lieber dann lieber wirklich Quick and Dirty Methode, eine Tasse Wasser auf den nackten Ofenboden schütten, der ist wenigstens kräftig heiß. Dann rumst es unter Umständen, weil er sich einmal kurz verzieht. Aber das ist der bessere Dampfstoß, als wenn du das Handtuch da reinlegst.
Naja, ich könnte ja meinen Gusseisentopf unten reinstellen oder den Deckel davon. Und den,
ja, das ging auch. Das ging das auch, ja. Der nimmt auch keinen Schaden.
Ja. Gut, dann habe ich einen Plan, was demnächst hier gebacken wird in Karkensdorf. Vielen Dank. Das klingt gut.
Ja, bitteschön. Denk an die Dinkelsorten. Also ich würde tatsächlich auch mal einen Vergleich machen mit stinknormalem Dinkel, also den haushaltsüblichen Dinkel und Oberkulmer Rotkohl.
Ja, ein bisschen Oberkulmer Rotkohl habe ich noch. So
Unterschied feststellen.
3 Kilo etwa. Die muss ich jetzt noch verpacken. Genau. Okay, spannend. Super. Ja. Ich werde genau notieren, was ich gemacht habe und dann in einer der nächsten Episoden berichten, was noch schiefgelaufen ist und mir vielleicht letzte Tipps holen oder einfach ein anderes Experiment. Okay. Super, vielen Dank.
Ja, bitteschön. Ich bin gespannt, was rauskommt. Viel Glück.
Dankeschön.
Erfolg wünsche ich gar nicht. Ich wünsche Glück.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.